Radioaktiv.
Radium.
Fuck the press, Michael is the best. War früher so, gilt heute ebenso. Millionen Fans wissen das.
Ich werde mir diese Doku auf gar keinen Fall anschauen, denn ich möchte Michael Jackson so in Erinnerung haben, wie ich ihn von Anfang an mochte. Durch seine Musik.
Ja, man kann es schon fast erahnen, es geht um Leaving Neverland. Die Doku erschien Anfang des Jahres und beschuldigt Michael Jackson erneut des Kindesmissbrauchs in zwei konkreten Fällen. Die Vorwürfe schockieren nicht nur die Fans des King of Pops, sondern stellen uns allgemein wieder vor die Frage, ob man Kunst und Künstler voneinander trennen kann. Ja, diese Frage ist hochkomplex, aber wir möchten uns dem stellen. Am Mikrofon sind heute für euch Lennart, Maxim und Kira. Hallo.
Hallo.
Moin.
Ja, in den sozialen Medien zumindest gibt es dazu eindeutige Meinungen von den Fans von Michael Jackson.
Ja, eine davon ist zum Beispiel, jeder, der sagt, dass Michael Jackson pädophil ist, hat Thriller nie geliebt.
Eine wunderschöne Anspielung übrigens auf diesen Rudi Völler-Gag. Aber weiterhin haben wir auch im Netz gefunden folgende Meinung. Ich liebe seine Musik und nur das ist wichtig.
Eine weitere ist, ihr könnt seine Songs verbannen, wie ihr wollt, aber nicht aus unseren Herzen. Hashtag MJ is innocent, Hashtag the great of all time, Ruhe in Frieden, einsamer Mann im Spiegel.
Und man merkt, die Emotionen kochen schnell über bei folgendem Kommentar. Mal ehrlich, was soll diese Frage, es macht mich wütend. Er wurde damals freigesprochen in allen Punkten, man konnte ihm nichts nachweisen und Jahre später, hoppla, da könnte man noch mal sagen, der hat ja, nix, der hat nichts mit mir. Ich höre weiter seine Musik und ja, ich würde auch zu seiner Ausstellung gehen. Die Leute, die sich darüber gerade den Kopf zerbrechen und das wahrscheinlich noch von meinen Steuergeldern, sollten sich um die wirklichen Probleme in unserem Land kümmern. Denn die passen nicht mehr unter die Fußmatte. The King of Pop, forever Michael Jackson, forever mit V.
Ja, man merkt schon, vor allem die radikalen Fans von Michael Jackson, die sind im Netz sehr stark vertreten und springen für ihren Star in die Bresche. Ja, einer seiner Musikliebhaber fordert zum Beispiel explizit, dass man die Kunst von dem Künstler trennen soll, verdammt. Ja, darauf wird ihm allerdings entgegnet, nein, das mache ich nicht. Nicht bei Jackson, nicht bei Woody Allen, nicht bei Charlie Chaplin, nicht bei Ronaldo und bei allen anderen, deren Handlungen verwerflich sind. So viel Ethik muss drin sein. Ein anderer Kommentar fragt sich, wieso die Kunst vom Künstler trennen, wenn sie unmittelbar im Zusammenhang stehen?
Ja, es gibt also auch Kommentare, die das Ganze in einem größeren Kontext sehen. Und so ähnlich wollen wir unsere Sendung auch heute aufbauen. Aber als allererstes wollen wir ein bisschen Musik spielen, oder?
Radioaktiv.
Radium.
So, ihr seid heute bei Radium. Es geht um das Thema, kann man die Kunst vom Künstler trennen? Das Ganze haben wir aufgehangen an der Michael Jackson-Debatte wegen der neuen Dokumentation. Aber, wie wir bereits schon am Anfang angesprochen haben, es ist ja nicht der einzige Künstler, der in Verruf geraten ist. Wir haben R&B-Sänger R. Kelly, wir haben Hollywood-Produzent Harvey Weinstein, die beide eben auch wegen negativen Schlagzeilen eben jetzt wieder in die Öffentlichkeit geraten sind, wo man eben darüber sprechen muss. Großartige Sachen, die sie gemacht haben, teilweise. Wie kann man mit diesen Menschen denn umgehen? Wie kann man mit deren Kunst umgehen? Inwiefern lassen sich diese beiden Sachen trennen? Und was haben denn so die Leute dazu zu sagen?
Ja, also wir haben auf jeden Fall uns mal angeguckt, was die User auf Facebook so schreiben. Und ein User auf Facebook schreibt dazu, Kunst ist Kunst und als solches löst sie sich vom Künstler und führt fortan ein eigenständiges Sein. Es bliebe wenig Kunst übrig, wollten wir deren Bestand von der moralischen Integrität ihrer Schöpfer abhängig machen.
Ja, das ist ein relativ plakatives Zitat. Es zeigt aber auch gleichzeitig, wie vielschichtig dieses Thema ist und in was für verschiedene Facetten man das so aufgliedern kann. Wir hoffen, dass wir dem allen auch auf den Grund gehen können heute. Wir haben unter anderem Meinungen der Mannheimer Studierenden dazu gefragt. Wir haben aber auch Expertenmeinungen eingeholt, wie zum Beispiel die von Dr. Andreas Wagenknecht vom Institut der MKW an der Uni Mannheim.
Als nächstes wollen wir uns eben überlegen, also wir haben ja, es gibt ja, wie gesagt, es gibt mehrere Fälle, die das Ganze besprechen und wir haben uns da tiefergehend mit auseinandergesetzt und eine Recherche gemacht, natürlich nicht nur über Facebook, sondern wir haben uns eben auch angeschaut, was sagen die Medien darüber, einen kleinen Spiegel und vor allem, was gibt's für verschiedene Fälle und wie unterscheiden die sich auch voneinander? Schon viele Künstler standen ja in der Kritik sogar vor Gericht für ihre Handlungen. Welche Fälle lassen sich denn sonst noch nennen?
Ja, von Michael Jackson haben wir ja schon gehört, das ist ja auch gerade immer noch in aller Munde. Passend dazu ist eigentlich die Bundeskunsthalle in Bonn, denn die möchte ab März, also ab Mitte März jetzt, dann auch eine Ausstellung zu Michael Jackson zeigen, und zwar Michael Jackson on the Wall. Da gibt es verschiedene Porträts von dem Künstler, unter anderem von Andy Warhol und Paul McCartney. Die Ausstellung konnte man bereits in London und Paris sehen, aber da gab es eben diese ganzen Vorwürfe noch nicht. Das heißt, jetzt ist eigentlich spannend, wie wird jetzt damit umgegangen und wie wird der Ansturm sein?
Soll denn diese Ausstellung nun ohne Beanstaltung einfach so gezeigt werden?
Ja, das ist jetzt momentan noch der Plan. Der Intendant der Bonner Bundeskunsthalle, der Rhein Wolfs, der hat gesagt, die Schau muss nicht abgesagt werden, sondern der künstlerische und historische Wert der Ausstellung ist besonders wichtig und die Kunstwerke sind nicht schuldig an dem, was Michael Jackson vielleicht für ein Mensch war.
Naja, aber hilft denn so eine Ausstellung vielleicht auch einfach die Debatte wieder anzuregen?
Ja, genau so argumentiert nämlich der Intendant. Und zwar möchte er den Diskurs um Michael Jackson weiterführen, da das alles noch ein wichtiges Thema ist. Und um das Ganze auch in den richtigen Kontext zu setzen, soll dann auch das Thema aufgearbeitet werden. Es soll auch um die Thematik Missbrauchsfälle gehen, um sexuelle Instrumentalisierung durch erklärende Texte vom Anfang der Schau, aber auch öffentliche Gespräche und das Gespräch mit Ansprechpartnern vor Ort.
Das finde ich eigentlich schon einen ganz guten Ansatz. Natürlich, man kann immer an jeder Stelle dieser Debatte sagen, das bleibt jedem selbst überlassen, diese Entscheidung, oder?
Ja, genau so könnte man es eigentlich sagen. Aber Michael Jackson ist natürlich gerade das aktuellste Beispiel, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Künstler wie Musiker, Schauspieler, Maler. Die haben alle durch verschiedene Delikte ihre Kunst einen bitteren Beigeschmack gegeben.
Ja, und da können wir irgendwie in letzter Zeit ja auch R. Kelly nennen, der 1998 mit dem Lied I Believe I Can Fly weltberühmt wurde und auch heute noch eine sehr große Popularität genießt auf der ganzen Welt. Und ihm wurde der Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Und während R. Kelly von vielen Bühnen, zum Beispiel in den USA, schon verbannt wurde, wo er nicht mehr auftreten darf, soll es in Deutschland im April 4 Konzerte geben, von denen 2 bereits sogar schon ausverkauft sind.
Ja, außerdem fällt mir dann noch der Kanye West ein, der ist letztes Jahr durch seine Äußerung, dass Afroamerikaner eine Wahl bei der Sklaverei gehabt hätten und auch durch die Unterstützung von Donald Trump in die Kritik geraten. Ja, sein Album kam wenige Monate später raus, das konnte dem Ganzen aber nichts anhaben, der ist nach wie vor auf Platz 1 in den Albumcharts in den USA eingestiegen.
Ja, aber so erfolgreich läuft es ja nicht bei allen, zum Beispiel Kevin Spacey, der aus seiner Rolle bei House of Cards rausgeflogen wurde, der dort seine Rolle als Frank Underwood verloren hat, aber auch aus dem Film Alles Geld der Welt rausgeschnitten wurde. Also man sieht, nicht jedem passiert so viel Gutes dann wie Kanye West. Und auch Spacey muss sich den Vorwürfen des Missbrauchs an Minderjährigen stellen.
Ja, das ist auch nicht der einzige Fall. Es gibt ganz, ganz viele, wenn man zurückschaut in die kunstschaffenden Welt. Es gibt Bill Cosby, Woody Allen oder auch Louis C.K., die durch negative Schlagzeilen aufgefallen sind.
Ja, die Liste ist leider ziemlich lang, wenn man sich so anguckt. Und vor allem, diese Kontroversen sind nichts Neues. Also wir haben schon bei Richard Wagner, der vor beinahe 200 Jahren weltberühmte Opern schrieb und ein begnadeter Komponist war, schon erste Skandale. Denn dieser war bekennender Antisemit und wurde im Zweiten Weltkrieg von den Nazis instrumentalisiert, seine Musik benutzt bei Aufmärschen, Ansprachen und Rundfunksendungen.
Ja, das Ganze ist auch gar kein Thema von Hollywood oder in der Vergangenheit, sondern auch im Regional in Mannheim hier kann man sich dieser Kontroverse schon so ein bisschen geben. Gerade im Januar gab es erst ein Konzert im Tivoli, das abgesagt worden ist in Mannheim. Und zwar, weil es eine rechtsaffine Skinband da hätte auftreten sollen.
Ja, und diese Skinband, die Europa und Southern Rebels, die können beide zu dem Musiklabel Subculture Records. Und das gehört Benjamin Einsiedler, einem bekennenden Nazi, der unter anderem auch das Neonazi-Label Old School Records betreibt und in Bayern bei der Skinhead-Kameradschaft Voice of Anger als eine der größten Führungspersonen gilt.
Ja, festhalten können wir also, die Kontroversen um Michael Jackson sind definitiv kein Einzelfall, sondern leider nur einer von vielen, bei denen die Frage aufgeworfen wird, ob man die Kunst vom Künstler trennen kann. Und dazu passt eigentlich ganz gut ein Zitat von dem Direktor des Kunstmuseums in Bonn. Er hat gesagt, wenn man sich aus der Kunst all die Menschen wegdenkt, die unmoralisch, sexistisch, menschenverachtend oder auch ganz einfach kriminell gehandelt haben, dabei aber großartige, bis heute berührende oder auffüllende Werke hinterlassen haben, dann wäre die Welt zwar ein kleines bisschen besser, aber die Kunst auch ein ganzes Stück ärmer.
Mit diesem Zitat wollen wir euch noch zum nächsten Song übergehen lassen. Der ist von Seba Kapstadt, Africa.
Radioaktiv.
Radium. Zurück sind wir bei Radium. Heute geht es um das Thema, kann man die Kunst vom Künstler trennen? Das Ganze wurde aufgehangen an der Michael-Jackson-Debatte. Wir haben eben ein Zitat von dem Direktor der Kunsthalle in Bonn gehört, dem Direktor Berg. Und dieses ist gar nicht so uninteressant, wenn man dann nämlich zurückblickt. Also er hat darauf eben angesprochen, dass wenn die Kunst, wenn man wirklich sagen würde, man möchte jeden Künstler rausnehmen oder alle Kunstwerke rausnehmen, die von Künstlern gemacht wurden, die eben problematisch sind, dann wäre die Kunst zwar besser, aber auch eben ärmer. Das ist gar nicht mal so uninteressant unter dem Hintergrund, dass eben so viele Künstler und Kunstschaffende in der Vergangenheit nicht selten eben schwarze Schafe waren. Nicht nur bei Privatpersonen wie die Nutzer der sozialen Medien springen auf die Debatte mit auf, sondern auch im Feuilleton wird eben darüber diskutiert, wie man damit umgehen soll. So argumentiert beispielsweise die deutsche Schriftstellerin Thea Dorn in einem Deutschlandfunk-Interview: Seit wann ist Kunst eine Benimmschule? Vor 30, 40 Jahren habe man einem Künstler noch zugestanden, ein halber Outlaw zu sein. Und heute dagegen wolle man nur noch brave Schwiegersöhne.
Mäh.
Was haltet ihr davon?
Ja, die Süddeutsche Zeitung, die schaut eher in die Richtung der Enttäuschung im Falle der Fans. Und zwar, wie gehen sie damit um, wenn plötzlich ihr Star in negative Schlagzeilen fällt? Das Problem ist nämlich, dass ganz viele Verehrer von einem Künstler automatisch denken, dass er eine tolle Kunst schafft und dadurch auch ein sehr toller Mensch sein muss. Und die SZ zitiert hierbei Wilhelm Watzold, den Generaldirektor des Staatlichen Museums in Berlin, zu den Zeiten der Weimarer Republik. Und er hat einmal damals gesagt, es wäre eine sehr irrige, durch und durch verlogene Meinung, die vom großen Künstler verlangt, dass er ein großer Mensch sei.
Naja, so eine ähnliche Meinung vertritt auch Sonja Zerkri von der Süddeutschen, da sich eben einfach jetzt so viele Leute die Frage stellen, ob man jetzt Michael Jackson die Musik noch hören kann oder Kevin Spacey Serien noch schauen darf. Und das ist eben ein ganz komisches Verhältnis, was die Gesellschaft da hat zu ihrer Kunst. Denn die eigentümliche Heilserwartung der Vorstellung von einer intakten, moralischen, sauberen Kunst, die Hörer oder Betrachter begleitet, beflügelt und erhebt, es gehört irgendwie zu den Privilegien und den Zumutungen der Kunst, dass sie ein Raum bleibt, der so erhaben oder so schmutzig ist wie die Welt, die sie hervorbringt.
Ja, die Welt, die plädiert allerdings dafür, dass man eben gerade solche schwerwiegenden Fehltritte den Künstlern nicht im Namen der Kunst verzeihen soll. Das sagen zum Beispiel Fans von Klaus Kinski oder Roman Polanski auch. Aber die Welt sagt hier, ihnen allen sei zu begegnen, nein, kein Musikstück, kein Film, überhaupt kein Kunstwerk rechtfertigt, dass ein erwachsener Mensch sich an einem Kind vergeht.
Ein Kompromiss dagegen schlägt Musikkritikerin Juliane Reil am Beispiel von Michael Jackson vor. Es helfe nichts, bringende Kunstwerke wie beispielsweise Michael Jacksons Verdienste für die Popwelt zu ignorieren. Sie sagt, wir sollten sie weiterhören, aber, und das ist wichtig, sie kritisch reflektieren. Das heißt, den Künstler dahinter nicht ausblenden. Das könnte eine Chance sein, nämlich für einen kritischeren Umgang mit der Popmusik generell zu sorgen. Ein sensiblerer, kritischerer Umgang mit der Musik von Jackson und anderen kann vielleicht dazu führen, dass bestimmte Tabus nicht weiter totgeschwiegen werden. Und das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Punkt an dieser Stelle.
Radioaktiv.
Radium. Und wir sind heute Abend hier bei Radium, dem Politik- und Gesellschaftsmagazin des tollen Radiosenders Radioaktiv. Und wir sind Kira, Lennart und Maxim. Und wir besprechen heute Abend die Frage, kann man Kunst vom Künstler trennen anhand des konkreten Beispiels von Michael Jackson oder besser gesagt dem Aufhänger von Michael Jackson. Und während wir jetzt ganz viel geredet haben und uns die Meinung der Presse angeguckt haben, ist natürlich auch besonders interessant, was sagen eigentlich die Studierenden hier in Mannheim zu diesem ganz konkreten Fall. Und ich bin mal losgegangen, habe mal die Leute gefragt, was sie denn darüber so denken und was sie für Meinungen haben. Und das habe ich hier in einem kleinen Beitrag für euch zusammengesammelt.
Wie geht man mit den neuen Vorwürfen um? Sollte man sich von Künstlern mit fragwürdigen Handlungen abwenden? Bevor wir diese Frage für uns selbst klären, wollten wir aber zunächst wissen, was die Studierendenschaft aus Mannheim denkt. Also, Michael Jackson noch hören? Ja oder nein?
Also ich höre immer noch, ich habe davor schon Michael Jackson nicht so oft gehört. Aber ich mag seine Musik. Aber ich werde weiterhin seine Musik hören. Obwohl natürlich jetzt eine andere Note hat, sozusagen mit den Vorwürfen, die jetzt aufgekommen sind wieder, die es ja auch schon davor gab, die letzten 20 Jahre. Aber ich werde ihn weiterhin hören.
Ich habe von den Vorwürfen gehört, aber mich tangiert es nicht, weil ich die Musik in letzter Zeit gar nicht gehört habe und es für mich in meinem alltäglichen Handeln keinen Unterschied spielt.
Ich fand Michael Jackson halt immer schon sehr prägend. Ich meine, Thriller, das erste Mal in Kontakt damit kam ich in einer Big Band und fand die Kunst immer sehr, sehr spannend, muss ich jetzt gestehen. Als jüngere Person hast du solche Skandale, die es um so eine Person gibt, eben nicht verstanden. Aber da muss ich wirklich sagen, da kann ich, glaube ich, manchmal auch Kunst und Künstler ein bisschen trennen, weil was mit der Persönlichkeit alles schief ging, weiß ich nicht. Wer alles an der Kunst mit, also an dem Entstehen der Lieder, der Produktion mitgearbeitet hat, weiß ich auch nicht. Aber was es für mich darstellt, ist auf jeden Fall größer, als dass ich es jetzt halt nur mit der Person Michael Jackson verbinden würde. So.
Die einen hören ihn also weiter, die anderen nicht. Aber wie sah es in der Vergangenheit aus? Habt ihr euch schon mal von einem Künstler abgewandt aufgrund fragwürdiger Handlungen? Und wo zieht ihr die Grenze?
Also ich habe mir tatsächlich lange Zeit Gedanken darüber gemacht, ob ich House of Cards weiterschauen werde wegen den Vorwürfen. Und ich habe mich dann letztendlich entschieden, das weiterzugucken. Konnte das aber eigentlich nicht mit meinem Gewissen ausmachen. Also ich finde das schon schwierig, wenn ein Künstler im Mittelpunkt von einer Serie steht und dafür gefeiert wird, wenn er eigentlich für Sachen steht, die ich nicht gut finde. Ich finde es problematisch, wenn andere Menschen unter den Aktionen leiden. Zum Beispiel Missbrauchsvorwürfe, finde ich, sind auf jeden Fall mit drin, aber ich finde auch schon Beleidigungen oder Verleumdungen würde ich, glaube ich, auch schon, ich weiß nicht, ob ich mich abwenden würde, aber das wäre auf jeden Fall das erste Mal, dass ich drüber nachdenken würde.
Also teilweise, würde ich sagen. Zum Beispiel habe ich früher ein bisschen, aber nicht wirklich viel, Xavier Naidoo gehört. Und als er sich dann mit der Reichsbürgerbewegung solidarisiert hat, seitdem habe ich ihn nicht mehr gehört und würde ihn auch nicht mehr hören. Und das ist auf jeden Fall für mich schon klar mit dem Event verbunden.
Also ich fand früher auch Masimoto und Materia so absolut spannend. Wenn ich jetzt aber dann sehe, dass er auf einem Festival, das durchaus von verschiedenen Künstlern organisiert wurde, in Westbanks eben rumspringt und dann Free Palestine ruft, wo auch die Einheimischen nicht ballern, was er da gerade eigentlich möchte, muss ich gestehen, ist für mich schon ein Grund, mich dazu abzuwenden.
Abschließend wollten wir wissen, habt ihr Lösungen für das offensichtliche Dilemma? Was schlagt ihr vor?
Also ich finde nicht, wenn Künstler Drogen nehmen, dass man dann die Musik nicht mehr hören darf. Allerdings, wenn Vorwürfe im Raum stehen, wie beispielsweise Kindesmissbrauch, dann sollte man schon auf jeden Fall erstmal prüfen, ob da was dran ist und gegebenenfalls die Serie aussetzen bzw. ganz absetzen, je nachdem, wie sich das dann erhärtet.
Aber also ich glaube, einerseits muss sich jeder und jede selbst fragen, ob man dann so eine Musik oder solche Künstlerinnen noch unterstützen möchte oder weiterhin hört. Und dann finde ich aber schon, dass zum Beispiel Städte oder Konzerthäuser oder Konzertveranstalter haben meiner Meinung nach schon auch die Verantwortung, sich über solche Dinge dann Gedanken zu machen und dann nicht jeden einzuladen, nur weil irgendwie dadurch viele Leute kommen oder es irgendwie gut vermarktbar ist, sondern dann sehe ich schon die Verantwortung auch bei der Stadt oder beim Konzertveranstalter zu fragen oder sich zu hinterfragen, ob man jetzt die oder die Musik wirklich unterstützen möchte oder der Musik beziehungsweise dann auch der Meinung und eine Plattform bieten möchte.
Also ich finde, Künstler haben absolut immer eine Verantwortung, die sie tragen. Der werden sie nicht immer gerecht. Siehe beispielsweise KIZ, die viel mehr dann auch Aufklärung gerade unter ihren jüngeren Anhängern machen könnten. Ich finde, es gibt da kein allgemeines Mittel, keine Blacklist, die sinnvoll wäre. Es sollte Einzelfallentscheidung sein. Jeder sollte sich immer fragen, was bedeutet die Kunst eigentlich für mich und kann ich es vertreten, das zu hören, auch wenn der Künstler selber verwerflich ist.
Interessant. Die Verantwortung sehen also einige von euch sowohl bei Veranstaltern als auch bei Künstlern und jedem Einzelnen. Insgesamt wird die Forderung nach einem kritischeren Umgang mit Künstlern und ihren Taten deutlich. Eine generelle Lösung scheint es aber nicht zu geben. Es bleibt nur die Betrachtung des Einzelfalls übrig.
Radioaktiv.
Radium. Also ihr habt gehört, ich war ehrlich gesagt wirklich erstaunt darüber, oder was heißt erstaunt, das klingt jetzt so herablassend, aber ich war wirklich froh und stolz darauf, was für unglaublich reflektierte Antworten da kamen von der Mannheimer Studierendenschaft und hast du gut gemacht, Maxim.
Danke.
Hast du wirklich tolle Fragen gestellt. Danke, muss man sagen. Wie ihr merkt, also wir haben jetzt auch hier nochmal das Thema angesprochen, eben wie sieht es denn aus mit Medienhäusern, wie sieht es denn aus mit Institutionen, weil irgendwie kann man ja immer sagen bei den einzelnen Leuten, ja, das ist so ein individuelles Ding. Wie ist es, wenn eben Institutionen darauf reagieren müssen, die eben sich entscheiden müssen, okay, wollen wir das noch anbieten? Sie eben Spotify. Und da war eben tatsächlich der Fall, R. Kelly, sie haben nicht den ganzen Weg gegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen R. Kelly komplett aus unserem Programm raus, sondern was sie gemacht haben, ist eben, ihn schwieriger erreichbar zu machen. Das heißt, Sie haben ihn aus ihren Playlists rausgenommen, die man eben immer findet, wo die vorgeschlagen werden. Und er wird eben nicht mehr in den, wird eben nicht mehr vorgeschlagen, zufälligerweise bei diesen Playlists, wenn man sagt, eben für dich erstellt, wird er eben auch nicht mehr drin vorkommen. Das heißt, es ist deutlich schwieriger, ihn zu erreichen. Er ist aber immer noch da. Und das finde ich einen ganz interessanten differenzierten Ansatz. Inwiefern solche differenzierten Ansätze tatsächlich differenziert sind und ob es tatsächlich doch noch eine bessere Antwort gibt auf, was das Individuum tun soll und was Instanzen tun soll. Diesen Fragen habe ich mich gewidmet mit Dr. Andreas Wagenknecht. Da geht es um einen ganz speziellen Fall aus der Black-Metal-Szene, der euch wahrscheinlich nicht bekannt sein wird, den allermeisten. Aber ich fand diesen Fall so spannend, aus diversen Gründen, die ihr gleich erfahren werdet, dass ich denke, dass sich daraus viele der Erkenntnisse übertragen lassen auf die Popkultur und auf viele Beispiele, die wir eben selber kennen. Und damit entlasse ich euch jetzt erstmal in das Interview.
Bei Bursum handelt es sich um das Ein-Mann-Black-Metal-Band-Projekt des norwegischen Musikers Varg Vikernes. Besonders sein frühes Werk wird von Musikkritikern und vielen Fans dieser düster-satanischen Spielart des Metal hochgeschätzt und teilweise verehrt. Wenn es allerdings um die Person hinter Bursum geht, so finden sich wesentlich weniger Leute, die Gutes über diese zu sagen haben. 1994 wird Varg Vikernes zum einen wegen des Mordes und zum anderen wegen der Brandstiftung von drei Kirchen sowie dem Besitz von Waffen und Sprengstoff zur Höchststrafe von 21 Jahren verurteilt. Darüber hinaus ist Varg Vikernes bis heute ein bekennender Rassist und Antisemit und veröffentlicht Texte und Videos zu seinen Ansichten auf seiner Webseite und YouTube. Seine Musik ist allerdings dem Satanischen, Heidnischen und dem Magischen zugewandt, nicht aber seiner rassistisch-antisemitischen Gesinnung oder gar sein Verbrechen. Seit jeher wird also darum gestritten, wie man mit Bursum als Teil der Geschichte des Black Metal umgehen soll. Da mich die Vielschichtigkeit dieses Falles schon seit langem interessiert und ich ganz ehrlich auch nicht weiß, wie ich mit Bursum umgehen soll, habe ich mich an Dr. Andreas Wagenknecht gewandt. Dieser ist akademischer Rat am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim und hat sich in seiner Forschung näher mit der Black-Metal-Szene auseinandergesetzt. Um meinen Gast besser einordnen zu können, hat mich zunächst interessiert, ob sein Verhältnis zur Black-Metal-Szene rein beruflich oder auch privat ist.
Also mein berufliches Verhältnis ist eigentlich aus dem privaten Verhältnis erwachsen. Also mit Metal bin ich aufgewachsen und das war die musikzentrierte Subkulturszene, in der ich groß geworden bin oder in der ich meine Musiksozialisation erfahren habe. Und nachträglich bin ich dann dazu gekommen, mich auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Und es ist auch so, dass mich das immer noch interessiert und das ist auch wissenschaftlich bestätigt, dass eigentlich die Musik, die man so in seiner Pubertätsphase so von 14 bis 16 bis 18 gehört hat, dass es das ist, wovon man eigentlich nicht mehr loskommt, weil man da auch bestimmte emotionale, persönliche Beziehungen zu hat. Also mich interessiert es heute privat wie beruflich.
Als nächstes hat mich interessiert, ob der Fall Bursum im Kontext der Debatte, ob sich Kunst und Künstler trennen lässt, eine Besonderheit darstellt.
Im Fall Bursum ist es wirklich meiner Meinung nach kritisch zu gesehen und das ist, finde ich, auch was dann wenig tatsächlich kritisch reflektiert wird, dass es hier in dem Fall ist, dass diese kriminellen Taten ein Teil dieses Gründungsmythoses der Band sind oder dieses Bandprojekt sind und dass das ja mehr oder weniger einhergeht, also die Musik, aber auch sozusagen das Leben der Extreme, die in dieser Musik thematisiert wird. Das macht, glaube ich, schon diesen Künstler jetzt auf eine gewisse Art, in Anführungsstrichen, einzigartig, da er dieses kriminelle Konzept oder das reale Durchführen von dem, was er sozusagen auch besingt, dass das halt in eins gegangen ist in der Anfangsphase. Man kann sagen, das ist vielleicht auch ein Teil der Marketingstrategie gewesen, aber dieses Image des durchweg Bösen in der Musik als auch im privaten Leben und das sozusagen in eins setzen zu lassen, das ist schon etwas, was jetzt, ja, was glaube ich einzigartig ist, aber jetzt einzigartig nicht als einzigartig, dass man das positiv hervorstellen kann, sondern dass es wirklich ja, dass es was Besonderes ist im Vergleich zu anderen Künstlern, die dann auch im Rahmen ihrer Karriere oder danach Straftaten begehen, straffällig werden. Da ist das oft dann eher so sag ich mal, ein Nebenbeierzeugnis der Trennung zwischen Künstler und privater Person, was ja heutzutage bei Stars immer wieder zusammengeht, das künstlerische Schaffen und das Privatleben, was dann zusammen ein Konstrukt ergibt. Aber bei Bursum ist es halt für mich dieses konkrete Ineinanderfallen von Musik und von ja, gelebter Kriminalität auch oder Bekennen auch dazu.
Black Metal ist ja ein Genre, in dem das Prädikat True, grob gesagt die Authentizität des Künstlers, einen enorm hohen Stellenwert hat. Wenn jemand über Christenhass singt und dann eine Kirche anzündet, ist es nicht abwegig, im Kontext dieser Subkultur von einem authentischen Akt zu sprechen. Ist dieses Ineinanderfallen von Musik und gelebter Kriminalität also etwas, was Burzum von Fällen aus der Popkultur unterscheidet?
Also das glaube ich schon, dass man das beachten muss. Also grundsätzlich muss man meiner Meinung nach schon oder kann man schon unterscheiden zwischen der Kunst oder zwischen der Musik, die jemand produziert und zwischen seinem Privatleben. Dann kann man sich immer noch die Frage stellen, ob jemand, der privat strafrechtlich belangbar wird, Straftaten begeht, wie man das in Beziehung setzt zu seiner Musik, die jetzt aber erstmal, sag ich mal, textlich oder auch von der Stimmung jetzt nichts mit Straftaten zu tun hat, obwohl man das bei R. Kelly, wenn man sich da, glaube ich, die Texte genauer anschaut, ist das ja auch schon etwas, was, sag ich mal, recht frauenverachtend teilweise in den Texten ist. Und wer dann, glaube ich, interpretationsbegabt ist, kann da auch was hineininterpretieren, aber erst im Nachhinein, seit das bekannt ist. Er hat das nicht selber sozusagen für sich vermarktet und etabliert. Ich würde das noch ein bisschen vergleichen wollen, das, was Burzum macht, mit Gangster-Rap. Wenn man sich jetzt 50 Cent oder Tupac oder solche Leute anschaut, solche Künstler, die gehen ja auch damit hausieren, dass sie mal reale Gangster waren, also dass sie wenigstens Drogen vertickt haben oder dass sie Zuhälter waren. Zwar nicht, dass sie jemanden ermordet haben, aber dass sie kriminell sind. Und zu dem Gründungsmythos von vielen Gangster-Rappern oder zum Selbstverständnis, zum Marketing genauso gehört ja auch dieses Beziehen auf die eigene kriminelle Vergangenheit. Jetzt zwar andere Delikte, kein Mord, aber ja trotzdem eine Instrumentalisierung von Verbrechen, was eigentlich ja gesellschaftlich geächtet ist und sich dadurch eine Reputation zu schaffen. Oder gerade dieser Fall jetzt Michael Jackson, R. Kelly, ob es da jetzt nicht gerade ist, da diese Musiker ja jetzt schon verstorben sind oder eher vom musikalischen Erfolg nicht mehr auf dem Zenit sind, dass man da jetzt so Geschichten rauskramt im Nachhinein und das dann wieder versucht, zur Musik in Beziehung zu setzen. Ist was ganz anderes, finde ich, als jetzt Burzum. Vielleicht Burzum, wie gesagt, höchstens noch vergleichbar mit Gangster-Rap.
Mal ein ganz witziger Vorschlag. Wenn ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ihn aufgrund seiner Taten und Ansichten nicht finanziell unterstützen zu wollen, mir aber dennoch Zugang zu seiner Musik beschaffen will, weil ich diese wertschätze, warum sollte ich diese nicht einfach, naja, anderweitig beschaffen?
Das finde ich, ja, ist jetzt witzig, aber ich finde, damit baut man da nicht noch mehr an dem Mythos dieser Band. Wenn man jetzt natürlich schon eine Gegenreaktion entwickelt, wenn man sagt, dass man das Album klaut, aber nicht kauft, aber trotzdem macht man ja der Musik trotzdem ein Zugeständnis damit und mystifiziert sie ja eigentlich noch mehr, indem man sagt, man muss sich jetzt dadurch einen anderen Zugangsweg schaffen, aber ich muss an diese Musik kommen, aber ich muss halt nicht die realen, die normalen Wege gehen, sondern dafür vielleicht auch noch selber kriminell werden, könnte man sich schon fragen, ob das, ja, dass das irgendwie ja auch zweischneidig ist.
Na gut, aber da sind wir ja eigentlich am zentralen Problem dieser Debatte. Sobald es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, wirkt diese letztendlich getroffene Entscheidung immer falsch. Besonders wenn es um eine Instanz geht, die eine Entscheidung treffen muss, wie beispielsweise, wollen wir als Konzertveranstalter den Künstler bei uns auftreten lassen? Oder wollen wir seine Musik bei uns im Radio spielen?
Ja, oder wir Michael Jackson jetzt in eine Woche oder so, gab es auch Radio. Wir spielen das jetzt eine Woche nicht. Das ist dann fürs gute Gewissen.
Genau.
Und dann
das wirkt irgendwie alles entweder zu engstirnig oder zu inkonsequent. Diese zwei Extreme auszuloten scheint unglaublich schwierig, oder?
Also ich glaube, es ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Was anderes ist es schon, wenn man jetzt in einer Institution wie einem Radiosender oder ein Magazin oder wenn man tatsächlich ein Konzertveranstalter ist, dann finde ich das eher schon sinnvoll, wenn man eine klare Kante zeigt, weil man da ja dann auch wieder dieser Band eine Plattform bietet und potenziell wieder eine Plattform bringt, dass neue Leute an diese Musik herangeführt werden, wenn man sie spielt, wenn man das verkauft. Das ist, glaube ich, schon was anderes als der Genuss in Anführungsstrichen im Privaten.
Einen Vorschlag habe ich noch. Wie wär's mit Disclaimern? Ich habe beispielsweise bei mir selbst beobachtet, dass ich die Leute, denen ich Bosum aus welchem Grund auch immer zeige, immer über die Taten und die Gesinnung des Künstlers hinter dem Projekt aufkläre. Man denke auch an Spotify und YouTube. Anstelle über ein Verbot solcher Musik nachzudenken, könnte man dieser auch eine kurze aufklärerische Botschaft voranstellen. Wäre dies vielleicht ein normativer Ansatz, auf den sich alle einigen können?
Also das ist auf jeden Fall eine Lösung. Also das finde ich, das ist wie, dass man ja jetzt eine kommentierte Fassung von Mein Kampf haben kann, von Hitlers Schrift. Ich fand das auch schon immer unverständlich, warum sich nicht sozusagen ein intellektuell fähiger oder bewanderter Mensch mit dem Buch legal auseinandersetzen sollte. Weil wenn man etwas verbietet per se, dann mystifiziert man es nur und dann macht man es meiner Meinung nach auch leichter anfällig für eine Verehrung. Und wenn du sagst, dass du das jetzt die Informationen mitlieferst, dann kann das ja zum einen dazu führen, dass man sich dann, wenn man sich damit beschäftigt, die Musik versucht losgelöst davon zu betrachten oder man bastelt sich da auch was Patchwork-artiges, aber es kann auch wiederum dazu führen, dass man gerade sagt, wow, hier fällt ja mal alles in eins und deswegen ist die Musik gerade besonders toll. Also was ist der Verstärker für was? Also ich bin immer dafür, dass man informiert ist, aber was dann die Person aus dieser Zusatzinformation machen, ist was anderes. Natürlich kann sich dadurch eine ablehnende Haltung, eine reflektierte Haltung entwickeln, aber man kann ja auch genauso, wie es innerhalb der Szene auch ist, auch nachträglich sagen, oh hier, das geht ja alles in eins und das ist irgendwie ein mystifizierendes Beiwerk, was diese Dunkelheit noch dunkler macht. Und dafür hat das für mich dann jetzt, wie du vorhin schon sagtest, diesen Charakter der Trueness, die ja für diese Black-Metal-Szene anfänglich wichtig war. Aber ich glaube, nur anfänglich wichtig war. Ich glaube, und da, das ist vielleicht ein guter Schlusssatz oder eine Schlussbemerkung, es ist ja noch was anderes, wie der Fan diese Musik in sein Alltagsleben lässt. Man kann ja Musik hören, man kann sich aber dann zu dieser Musik eine eigene Aneignungsstrategie entwickeln. Und ich glaube, dass die meisten Black Metal Fans schon eher eine zum Teil ironisierende Position auch zu den bluteitergedärmten satanistischen Texten haben. Das gehört halt dazu. Irgendwie zu dieser Musik und auch zu dem Kunstgenuss in dem Moment. Aber deswegen ist das noch lange nichts, was ich persönlich praktizieren muss. Das ist eine Anderswelt vielleicht, wie man das nennen kann, in die man sich mal kurz begibt, wie man sich aber auch für einen Horrorfilm in eine andere Welt in dem Moment begibt. Dann tritt man aber wieder raus. Und ich glaube, im Alltag kann man damit nur umgehen oder kann man das nur, wenn man das ironisiert. Und das findet man ja auch häufig. Es gibt ja diese ganzen Black-Metal-Verarschungsvideos, wo dann sichtbar auch Fans der Szene dann wiederum Videos nachstellen, in dem halt so Corpse Paint und so weiter, in dem das dann karikiert wird. Man erkennt aber, wenn man sich die Videos genau anschaut, das habe ich zum Beispiel mal gemacht, dass die musikalisch ja sehr versiert sind. Und man kann etwas auch nur gut persiflieren, wenn man sich auskennt. Und eine Persiflage ist auch gleichzeitig immer eine Hommage an etwas sozusagen. Aber das zeigt für mich viel so mit dem lebensweltlichen Umgang dieser Musik. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt so Momente, wo man auf Konzerten ist, wo man sich in diese Welt begibt, dann tritt man aber auch wieder raus. Oder halt vielleicht auch innerhalb eines Festivals begibt man sich mit einer bestimmten Musik in diese Welt dieser Band, tritt aber danach schnell wieder raus.
Ich trete an dieser Stelle erstmal wieder zurück ins Studio und bin gespannt auf die Meinung meiner Kollegen.
Radioaktiv.
Radium. Wir sind wieder zurück im Studio. Ich bin ganz schnell hierher gerannt aus dem Zimmer von aus dem Büro von Dr. Wagenknecht. War auch echt nett, dass er jetzt um die Uhrzeit noch Zeit für uns hatte. Was habt ihr denn bedacht? Also ich fand, dabei wurden jetzt einige Punkte angesprochen in dem Interview. Wie gesagt, es ging um einen Black-Metal-Artist aus einer Untergrundszene. Ja, ich weiß. Es gibt jetzt nicht die meisten hier, die zuhören, die irgendwie Fans wären von der Black-Metal-Szene. Aber was ich so spannend fand an dem Fall ist, dass er eben einerseits eben Straftaten gegangen hat, ganz aktiv eben Brandstiftung und Mord und auf der anderen Seite aber auch eine rechtsextreme Einstellung hat, die was finde ich unterschiedlich auch zu bewerten ist an einer gewissen Stelle. Und vor allem, was hier auch eben spannend ist in diesem Fall, ist, dass diese Straftaten, gerade am Anfang jetzt nicht die rechte Gesinnung, aber die Straftaten zu diesem Gründungsmythos, also eine Band, die versucht wirklich so das pure Böse zu sein, die versucht irgendwie so, oh, wir sind so satanisch, wir brennen sogar Kirchen nieder. Das ist ja dann fast schon ja, zündet das Feuer, das der Band. Okay, das war jetzt sehr, sehr, sehr unangebracht. Aber danke, ja. Danke. Okay, Slow Clap. Aber es führt zu dieser Mystifizierung der Band oder es führt zu diesem Gründungsmythos dazu. Und ich fand das ganz spannend, was eben Dr. Wanknecht gesagt hat bezüglich des Hip-Hops. Das ist ja auch so. Es gehört ja eigentlich fast schon dazu und das fällt uns schon fast gar nicht mehr auf. Ja, dass permanent geprahlt wird damit, wie sehr man Drogen tickt und was man nicht alles für Delikte begangen hat und dass das ja eigentlich für die Realness sorgt. Gott sei Dank haben wir unseren Hip-Hop-Experten hier, Maxim. Wie rechtfertigst du dein Genre?
Oh Gott, wie
als Sprecher
wie
dieses,
verteidige ich
dieser
ein
Musik?
Ganzes Genre innerhalb von 2 Minuten? Also erstmal rechtfertigen möchte ich hier gar nichts. Ich glaube, man muss sich bei diesen ganzen Künstlern ein bisschen die Frage stellen, wo sie herkommen. Und wir hatten das schon mal in der Vorbesprechung dieser Sendung erwähnt, dass eben ganz viele Rapper eben, die diesen Gangster-Rap machen, aus oft Milieuschichten kommen, in denen Bildung sehr weit weg ist, in denen Wohlstand sehr weit weg ist und Kriminalität einfach in der Tagesordnung ist. Und ganz viele Rapper übernehmen halt einfach dieses Mindset und werden da reingeboren und können im ersten Moment gar nichts dafür, sage ich mal. Bis zu einem gewissen Punkt, wo man sich einfach, glaube ich, hinterfragen kann und auch muss. Aber genau wie bei diesem Bursum-Fall gehört es einem einfach zu diesem Selling Point, was auch Dr. Wagenknecht in dem Interview gesagt hat. Das gehört zu der Marketingstrategie. Jetzt als konkretes Beispiel, die 187 Straßenbande fällt mir da ein, die ganz stark dieses Image pflegen. Wir sind diese krasse Gruppe von Typen, die irgendwie alle nur Drogen ballern und Autos klauen. Oder
cool.
Richtig cool. Oder auch der Karlsruher Rapper Haze, der nur darüber spricht, wie kriminell er ist und wie viele Leute er abzieht mit seinem Pitbull. Bei dem es auch einfach dazugehört. Und ich will es überhaupt nicht rechtfertigen. Ich feiere es überhaupt, also persönlich feiere ich es überhaupt nicht. Ich glaube, es ist eine Frage der Sozialisation. Und irgendwann kommen Menschen an den Punkt, wo sie sich selbst hinterfragen sollten oder können. Manche können das nicht. Und ich glaube, deswegen reiten manche Leute es einfach weiter. Plus ist auch irgendwie ein Selling Point, weil die Leute es hören wollen. Also zum Beispiel der Wu-Tang Clan, auch eine riesige Gangster-Rap-Gruppe, die ist wahnsinnig beliebt gewesen in den Anfängen bei der weißen Mittelschicht. Weil es was ganz Fremdes ist, wenn du als weißer Mittelschichtsboy, der in seiner Suburb-Siedlung lebt, mal irgendwas davon hörst. So, fuck man, die ticken Weed, die ticken irgendwie Autos, Mann. Das hört sich ganz schön spannend an. So, da muss ich mir ganz schnell meinen Hut fassen. Und das ist einfach spannend. Heutzutage finde ich es eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich persönlich finde es einfach nicht mehr interessant.
Ja, okay. Ich finde, du wirkst jetzt ein bisschen so abgeklärt und erwachsen. Und ja. Ich muss ehrlich sagen, bin ich zum Beispiel nicht. Also, wenn es um Metal-Bands geht, und das ist natürlich, da gibt es extremere Genre und sowas, dann das wird jetzt vielleicht manchen Leuten vor den Kopf stoßen, aber irgendwie, wenn man dann halt mit irgendwelchen krassen Blut auf der Bühne steht und also jetzt kein Menschenblut oder sowas, aber wenn man halt so, wenn im Prinzip dieses Blutgedärme, was auch im Interview angesprochen wurde, dieses so, diese Anderswelt, in die man eintritt, das heißt ja nicht, dass ich das echt geil finde. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie sagen würde, oh, ich finde das toll, das wirklich zu machen, aber irgendwie diese, es ist so eine andere Welt, in die man eintritt und in der man sich auch selbst erlauben kann, irgendwie so dieser perverse Mensch zu sein irgendwo. Also um das jetzt mal so ganz auf die Spitze zu treiben. Und ich finde, im Hip-Hop ist es gar nicht so anders. Und da fühle ich mich ehrlich gesagt gut, ja. Als Metal-Fan wird man nämlich immer wieder, nee, wie kann man sowas hören? Aber im Hip-Hop ist das ja eigentlich auch so. Und ich finde, da kann man sich ja ganz verbunden fühlen. Bruder im Geiste. Und dann eben zu, ich meine, ich höre auch Hip-Hop, so ist es nicht. Aber,
ich kenne Black Metal, oh mein Gott.
Ja, aber dieses irgendwo dann auch so ein bisschen der Teenie zu sein, immer noch. Also, wo ich immer noch sagen muss, ich bin nicht so abgeklärt, immer noch der Teenie zu sein, der halt sich denkt, boah, schon cool, also wenn du so krass bist, also jetzt Bursum, ein anderer Fall, aber wenn man halt eben so krasse Sachen macht und irgendwie so auf real macht und dann tatsächlich irgendwelche realen Sachen macht, das ist dann irgendwie, gibt mir einfach immer noch so einen kleinen Kick, also wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich glaube, das liegt in der breiten Masse einfach daran, dass Black Metal einfach nicht Teil der Popkultur ist. Also Hip-Hop ist mittlerweile die größte Jugendbewegung der Welt, die größte Jugendmusik der Welt. Jeder Mensch trägt Sneaker, jeder Mensch trägt irgendwie eine weite Hose, eine Adidas-Sporthose. Und mittlerweile hat Hip-Hop einen ganz anderen Stellenwert bekommen, den er vielleicht noch in den 80ern und 90ern hatte. Und dadurch hat auch, glaube ich, dieses Image dieses Gangster-Rappers ein bisschen an Würze verloren. Also mittlerweile ist es nicht mehr spannend. Also ich finde es einfach nicht, es ist einfach nicht mehr spannend, wenn Jesus mir erzählt, dass er sich ein SSL 500 klaut.
Ist auch eigentlich fast eine Parodie von sich selbst.
Also es ist mittlerweile eine ganz krasse Parodie. Weil man sich denkt, jo, ich habe halt schon 30 von dir gehört.
So, aber
und
auch,
es werden noch 30 Folgen auf dich.
Aber auch wieder witzig, dass das halt genauso auch im Black Metal ist, dass halt mittlerweile, das war am Anfang in den 90ern so, da hat man echt noch, oh, echtes Schweineblut und sowas. Aber mittlerweile ist das mehr so ein Gag. Also die Fans nehmen das selbst auch nicht ernst, weil das ist halt auch einfach lächerlich. Also, oh, ich bin Satanist, so, was soll das sein? Das ist schon lächerlich eigentlich. Also wenn man ganz ehrlich ist, so Typen in komischen Schminke, damit sie böse aussehen, die rumschreien, das ist schon eher witzig. Also so ganz ernst darf man das auch eigentlich gar nicht nehmen, oder?
Aber ich glaube, es ist auch gerade der Punkt, eben den Kunst eröffnen kann, sei es jetzt in der Musik, sei es in der Literatur, dass wir eben diese Parallelwelten haben, in denen wir uns erlauben, eben mal vom Alltag irgendwie rauszukommen und irgendwie da reinzufliehen und vielleicht auch irgendwie die Triebe, die man sonst unterdrückt im Alltag, so ein bisschen auf eine Gedankenart irgendwie ausspielen lässt. Aber es ist, glaube ich, immer die Sache, wie kann man da seine Grenze ziehen? Kann ich mich da in dieser Kunst ausleben oder möchte ich es in mein reales Leben mit übertragen? Kann ich diese Grenze noch ziehen zwischen ich höre diese Musik nur oder ich möchte diese Werte auch leben und in meinem Alltag irgendwie integrieren? Und ich glaube, es ist eigentlich diese Frage, die man sich einfach immer stellen muss. Bleibt die Kunst Kunst oder inwiefern beeinflusst sie meine Werte und inwiefern kann ich meine Werte damit irgendwie wiederfinden?
Das stimmt vollkommen. Also da muss ich dir zu 100% zustimmen. Ich würde jetzt noch sagen, also das größte Resümee, was ich daraus gezogen habe, um das kurz zusammenzufassen, ist eigentlich zu sagen, den größten Fehler, den wir begehen, ist zu sagen, Menschen, die große Musik und große Kunst betreiben, auch große Menschen sind. Und ich glaube, das haben wir gemerkt mit der MeToo-Kampagne, mit der MeToo-Bewegung, das haben wir in so vielen Punkten gemerkt, wir haben einfach dieses Startum so dermaßen in die Höhe getrieben, dass wir wirklich auch diese Menschen überhöht haben und zu Engeln gemacht haben. Aber nein, das sind noch schlimmere Menschen, als wir es sind. Menschen, die einfach absolut problematisch sind. Und wir sollten wirklich, wir müssen einfach, es ist ein zentrales Problem unserer Gesellschaft, wirklich damit klarzukommen, dass Menschen, die absolut schreckliche Individuen sind, absolut großartige, wunderbare Kunst betreiben können.
Ja, da schließe ich mich an. Das habe ich bei mir selber auch schon ein paar Mal bemerkt in meiner Jugendzeit, dass ich irgendwie Künstler auf ein Podest gestellt habe und dann sehr enttäuscht war, als sie diesem Podest irgendwie gar nicht gerecht werden konnten dann auch und es mir dann wehgetan hat, die Musik zu hören. Und ich glaube, es ist allgemein irgendwie ein Umgang, den jeder für sich selber irgendwie auch ein bisschen ausmachen muss. Das ist eine persönliche und sehr moralische Frage, wie zum Beispiel bei Michael Jackson. Ich glaube, ich würde jetzt das Radio nicht explizit ausschalten, aber ich würde immer trotzdem an diese Missbrauchsvorwürfe denken. Das heißt, ich würde die Musik einfach auch anders hören und wahrnehmen. Und da gehe ich eigentlich ganz konform mit dem Kommentar vom SZ-Autor Julian Dörr, der eben meint, es geht immer darum, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit. Meine Aufmerksamkeit ist begrenzt und meine Aufmerksamkeit oder auch meine Nicht-Aufmerksamkeit kann ein politisches Instrument sein und auch gesellschaftlich Dinge verändern, je nachdem, wie ich sie einsetze. Und ich glaube, ich persönlich möchte jetzt nicht durch meine Aufmerksamkeit Menschen wie R. Kelly oder Michael Jacksons Erben, die immer noch ständig vor Gericht stehen und alles abstreiten, durch meine Klicks Geld verdienen lassen.
Also ich glaube, ich sehe es sehr ähnlich. Ich werde mir jetzt keine neuen Michael Jackson Platten mehr kaufen, keine Michael Jackson T-Shirts kaufen, kein Merch generell mehr kaufen. Allerdings muss ich auch sagen, dass Michael Jackson ein Teil meiner Kindheit, meiner Jugend war. Wenn ich an Michael Jackson denke, dann denke ich primär nicht an den vermeintlichen Kindervergewaltiger oder Missbraucher, sondern ich denke daran, dass ich mit meiner Familie zusammen getanzt habe, dass wir zu Thriller und Bad gesungen haben und dass meine Schwester versucht hat, den Moonwalk nachzumachen. Und das sind sehr schöne Erinnerungen und ich finde, Herr Wagenknecht hat das gut zusammengefasst, dass diese Musik, die wir in diesen prägenden Jahren gehört haben, die begleitet uns einfach unser ganzes Leben lang. Ich glaube, so geht es auch ganz vielen Leuten, die Michael Jackson viel länger kennengelernt haben als ich. Ich kenne ihn letztlich nur aus den Endtagen und deswegen, ich halte es so, ich werde Michael Jackson weiter hören, mir wird es auch weiterhin bewusst sein, auch weil ich so erzogen wurde. Aber ich finde, in einer freien Welt muss man auch diese Spannung aushalten können, dass es Widersprüche gibt, dass Michael Jackson wahnsinnig tolle Musik gemacht hat, gleichzeitig aber auch Verfehlungen hat und eben kein perfekter Mensch ist.
Also ich hoffe, wir konnten euch wirklich zum Anregen bringen. Wir haben uns durchgewühlt und tatsächlich unsere eigene Meinung auch geändert in vielen Punkten und viele neue Sachen dazugelernt. Das heute war Radium. Am Mikrofon haben wir einmal zu meiner Linken.
Kira, hi.
Und zu meiner linkeren Linken.
Maxim.
Und ich bin Lennart.
Radioaktiv.
Radium.